Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Converse. Sibyl, für uns ist es ja gar nicht so mega lang her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben zum Aufnehmen. Wir haben ja die legendäre verschwundene Folge und haben dort über Vertrauen geschwätzt und was das Menschen für uns glaubwürdig macht, völlig nichts ahnend, was auf uns zukommt. Und wahrscheinlich hätten wir das ganze Thema völlig anders geframed, viel mehr über Politiker, über wem kann man vertrauen, dass er die Wahrheit sagt, etc. gemacht. Und jetzt hocken wir also wieder zusammen, nehmen auf, es ist Krieg in der Ukraine. Und weißt du, das ist für mich zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, es ist zum ersten Mal so, dass ich mega, mega froh war, dass ich am Sonntag in einen Gottesdienst können. Ich weiss noch, wir haben dann so zusammen darüber geschwätzt, wo das mit Corona ist losgegangen. Und ich habe die ganze Zeit so rumgeschnödet und gesagt, hey, Kirche, geht mir so auf den Sack und ich werde die ganze Zeit als ängstliches armes Opfer thematisiert, hört mal auf mit dem Scheiß und so. Und du bist fast ein bisschen hässig geworden. Und jetzt muss ich wirklich sagen, ich weiss.
Ich habe es einfach anders gesehen.
Und jetzt muss ich wirklich sagen, nein, ich bin wahnsinnig froh gewesen, gibt es so etwas wie einen Gottesdienst, wo irgendwie das Ganze wieder in einen grösseren Rahmen stellt.
Mhm. Ja, das geht mir auch so. Das geht mir wirklich auch so. Weil irgendwie die Ohnmacht auszuhalten gegenüber dem völlig wahnsinnig gewordenen Putin, der meint, er könne einfach so gestützt von Lügen in ein Land einfallen, das ist ja wirklich schwierig, die Ohnmacht auszuhalten. Und ich erlebe momentan auch Gottesdienst, überhaupt auch die Möglichkeit zu beten können, als etwas, wo dieser Ohnmacht und dieser damit verbundenen Stück weit Sprachlosigkeit irgendwie eine Möglichkeit gibt, doch sich können auszudrücken. Also wir sind natürlich nicht, wir sind sprachlos, dass das jemand macht, oder? Aber wir sind natürlich gleichzeitig auch voller Worte von der Wut, von der Trauer, vom Entsetzen. Das ist klar. Aber wir könnten ja wie nicht, wir haben jetzt alle, glaube ich, keinen direkten Kanal zum Putin und das irgendwie können gleich adressieren und zum Ausdruck bringen, das ist heilsam. Und wie du gesagt hast, auch in ein grösseres Ganzes stellen. Also ich denke schon irgendwie auch dieser Hoffnung Ausdruck geben, das kann es nicht sein. Und wir sind ganz viele, die jetzt einfach sagen, das kann es nicht sein. Und ich glaube, da drin schwingt schon auch zumindest jetzt im Gottesdienst-Setting die Hoffnung mit, da ist etwas rum, wo immer auf der Seite vom Frieden steht, da ist irgendeine Kraft, wo in die Gebete
hinein. Ja, das ist jetzt interessant, dass du das sagst. Also, ich war in Bern im Münster gewesen, auch weil ich halt gewusst, dass der Matthias Zeindler dort predigt hat und mir irgendwie erhofft hat, dass das gut wird. Und es ist auch gut geworden, kann ich schon sagen. Ich habe dort wie zwei Sachen gemerkt. Das eine war so, dass wir im Kirchengesangsbuch, in diesen alten Liedern, in diesen Traditionen, irgendwie wie in eine Zeit zurück können, wo Krieg und Gewalt und ein bedrohtes Leben durch Despoten etc. gar nicht so etwas Ungewöhnliches ist, sondern wie etwas, das rechnet mit dem. Also das war so das eine. Und das hat mich irgendwie, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht wehleidig sein und sagen, ich fühle mich bedroht oder ich bin jetzt irgendwie, das meine ich gar nicht. Aber irgendwie hat einem das so wie in eine Gemeinschaft gestellt mit vielen anderen, die vorher waren. Und nachher bei den Fürbitten bin ich so einen kurzen Moment, so ein bisschen zynisch gewesen und habe gedacht, das ist jetzt das mit Thoughts and Prayers, gell. Wird wahrscheinlich nichts nützen und wahrscheinlich bekommt der Putin nicht einfach plötzlich einen Herzinfarkt oder so. Ganz einen kurzen Moment habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich so gedacht, hey, scheißegal, es reicht irgendwie schon, dass wir da innen einen Raum sind voller Menschen, die jetzt irgendwie eine Hoffnung an etwas Höheres adressieren, das vielleicht doch irgendetwas machen kann. Und schon allein so die Verbindung zu merken, scheißegal, ob jetzt jemand zulässt und ob irgendjemand eingreift und irgendetwas macht, das ist in dem Moment gar nicht wichtig. Sondern so wie zu merken, das sind noch ganz viele andere, die sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was jetzt gerade da ist, und ich bin aber auch nicht nur in einer Protesthaltung, sondern ich finde in mir innen eine Hoffnung, die ich kann ausdrücken kann. Das habe ich mega schön gefunden.
Ich finde das sehr berührend, wie du das erzählst, und habe das selber auch so erlebt. Und ich bin ja, auch was Gebet anbelangt, jemand, der eher kritisch ist, in dem Sinn, dass ich nie ein Gebet als etwas verstehe, da sende ich etwas und da kommt dann eine Antwort, oder am besten, das wird dann so, hat dann zwei blaue Häkchen, oder? Gelesen, gehört und im besten Sinn gerade noch erfüllt. Also so verstehe ich das Gebet auch gar nicht. Aber ich habe jetzt genau die Erfahrung gemacht, die du auch gemacht hast, dass das gemeinsame Gebet wirklich Hoffnung gibt und man sich irgendwo in dem gemeinsamen Gebet aufgehoben und gestützt fühlt. Und ich habe mich auch echt bei dem Gedanken daran verwünscht, wenn so viele Menschen in das Gebet einstimmen, dann muss das doch die Welt verändern. Und zwar im Fall fast schon habe ich so die Idee gehabt, und verstehe mich richtig, ich bin sonst gar nicht auf dieser Welle unterwegs. Weißt du, so wie wenn so energetisch irgendwie so von so vielen Menschen so die Friedenswut, kann man schon fast sagen, oder? Also wir oder natürlich die Wut gegen den Krieg, aber das ganz starke Engagement für den Frieden, das muss doch irgendwie energetisch etwas auf dieser Welt auslösen. Und nochmal, ich bin also wirklich null empfänglich für irgendwelche Esoteriken, wenn das jetzt ein bisschen anders steht. Aber das ist tatsächlich etwas gewesen, wo irgendwie völlig unreflektiert in mir aufgestiegen ist, dass ich das Gefühl hatte, dass das hat wirklich, also sagen wir so, ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, das gemeinsame Gebet hat das Potenzial, echt die Welt zu verändern, weil es, und da bin ich davon überzeugt, der Mensch selber verändert, der betet. Und wenn das ganz viele machen und mittragen, dann glaube ich, dann siegt tatsächlich der Frieden über den Krieg. Vielleicht ist das einfach auch nur meine Hoffnung, an die ich mich unbedingt will heben, weil ich alles andere
zu dem muss ich im Fall unbedingt noch etwas erzählen, weil der Matthias hat in Anlehnung an Gustav Heinemann sein Zitat, wo irgendwie, glaube ich, im Original so geht, dass es heisst, die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Hat er irgendwie gesagt, die Herren der Welt kommen und gehen, unser Herr kommt. Und nachher haben wir kurz darauf, also der Satz hat mich irgendwie schon völlig geflasht, und ich weiss auch, dass ich ihn schon mal gehört habe und so, aber er hat mich in dieser Situation völlig geflasht. Ja. Weil so wie ein Raum hat auf, der einfach viel, viel grösser ist als das, was man jetzt gerade sieht, wenn man einfach Watson-Schlagzeilen liest, oder? Es ist einfach, Und nachher haben wir es unser Vater gebetet. Und dort kommt das, wo du sagst, dein Reich komme. Das ist im Fall sonst so ein Satz, wo ich jetzt ehrlich gesagt, ich finde das schon gut, und ich könnte auch sicher viele schlaue theologische Sachen dazu sagen, die ich gelesen habe oder so. Aber in dem Moment ist mir der Huren eingefahren, und ich habe so wie gemerkt, wie einfach so Tränen haben davon laufen, weil ich habe gemerkt, ich möchte so fest, dass das stimmt. Ich möchte so fest, dass das stimmt. Und ich bin überhaupt nicht so in einem triumphierenden Gefühl, dass ich sage, haha, das klappt schon, weißt du, oder so. Überhaupt nicht. Aber so wie zu merken, boah, wäre das geil. Und zum ersten Mal bedeutet mir dieser Satz so viel von diesem Gebet. Und man denkt wirklich, wow, wie wäre es, wenn sein Reich kommt und nicht das vom Putin, aber auch nicht das von denen, die jetzt irgendwie bei uns im Westen alles aufrüsten und einen neuen grossen Zaun aufziehen oder so. Ja.
Genau. Da kommen wir sonst nachher noch dazu. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das habe ich also wirklich eins zu eins genau auch so erlebt. Und ich glaube, es ist einfach so, dass wirklich mit aller physisch spürbarer Kraft entgegenhalten, ich glaube nicht, dass Tod und Krieg das letzte Wort haben. Also weißt du, wirklich so, wenn da irgendetwas mitschwingt in unserer Welt und ich sage das jetzt mal so, über unserem Leben, dann wird das nicht zulassen. Also einfach so, eben, dass mit dem dein Reich kommt, oder? Und halt vielleicht auch so die ganz Also wie soll ich sagen, auch das Urbedürfnis, jetzt da auch etwas können abgeben und sagen, ich vertraue darauf, es ist nicht alles in unseren Händen, es muss nicht alles in unseren Händen sein, sondern eben, unser Herr kommt, um das aufzugreifen. Ich finde das, oder Gottes Reich kommt. Ich finde das wirklich in dem Moment auch nicht irgendeine Weltflucht oder ein naiver Glaube, sondern ich finde, das ist, erlebt man als etwas, wo einem selber als Mensch und damit auch die Welt zutiefst durchdringt. Und nur schon durch das, dass es das macht, hat es Kraft, eben tatsächlich das Verhältnis auf dieser Welt zu
verändern. Es ist ja eigentlich auch so die älteste Bitte, die man kennt, so von der urchristlichen Gemeinde, ist ja das Maranatha, oder? Also so herkomm. Und das ist... kann man mindestens sagen, im Rückblick hat es dann mal wahnsinnig viel transformiert, wenn man sich über einen längeren Zeitraum anschaut. Und die Hoffnung hat wahnsinnig viel verändert dann, oder? Also warum nicht wieder? Das wär wirklich schön. Das wäre echt schön.
Ja, und ich meine, es ist tatsächlich, finde ich, ungeheuer berührend, wie jetzt ganz viele Menschen einfach zusammenstehen und sagen, so nicht. Wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren, dass da einfach so ein Angriffskrieg geführt wird. Ich stoße mich, Klammerbemerkung, ein bisschen dran, dass immer wieder gesagt wird, das ist der erste Krieg in Europa und so. Das finde ich dann doch ein bisschen Geschichte vergessen, was die letzten Jahrzehnte anbelangt. Aber es ist sicher, denke ich, auch so die Art von Angriffskrieg. Also, dass einfach jemand in ein fremdes Land einfällt, so wie das jetzt der Putin macht, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Art und Weise so nicht mehr vorkommen. Auch wenn wir alle die Kriege, die es seitdem in Europa gegeben hat, nicht vergessen wollen. Und dass da doch jetzt so viele Menschen so geeint dagegen aufstehen und sich solidarisch zeigen mit der Ukraine, das berührt mich wirklich. Und ich denke manchmal so ein bisschen auch daran, hat da eventuell der Putin das unterschätzt? Also welche geballte Solidarität für die Ukraine ihm da entgegenschlägt?
Ich bin ja selber überhaupt kein Experte auf diesem Gebiet oder so, wirklich nicht. Ich habe mich ein bisschen probiert einzulesen und habe auch einen Blogbeitrag geschrieben darüber. Und für mich war irgendwie wie klar, dass an Putin seine Rechnung nur aufgehen kann, wenn er in ein bis zwei Wochen die Regierung kann entweder tot vorzeigen oder gefangen genommen hat und sich absetzen und sie ins Exil muss. Und er irgendwie seine neue Marionette dort kann einsetzen, oder, wo dann quasi Belarus und die Ukraine zusammen dann so einen richtig schönen Gürtel vor ihm geben, oder, auf der Westseite. Mm. Aber ich glaube, er hat total unterschätzt, auch wie die Menschen in der Ukraine bereit sind, sich zu wehren und wie sie Widerstand leisten. Und ich glaube einfach, die haben nach der furchtbaren Zeit, wo halt bei vielen noch in Erinnerung ist, wo ja bei ihnen nicht einfach, ich sage jetzt mal so, ja, mit dem Ende von der UdSSR ist ja noch lange nicht gut gewesen, oder? Also, das haben die einfach noch in den Köpfen und in den Herzen und das wissen sie alle zusammen. Und ich glaube, das wollen sie nie mehr zurück. Das wollen sie nie mehr zurück. Und aus dem kommt, glaube ich, ein grosser Widerstand.
Ja, und ich meine, man darf schon nicht ficken. Nein, ich meine, seit 2014 ist es, oder? Wo die Krim-Halbinsel besetzt worden ist. Also ich meine, die ständige Bedrohung, die ist immer da gewesen. Oder es ist eigentlich mehr als nur eine Bedrohung. Das ist jetzt nicht, es ist vielleicht etwas, was für uns so ganz neu ist. Und in dieser Form ist es natürlich auch neu. Aber ich glaube, für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist das nicht so neu. Die haben sich irgendwie immer müssen mit dem Angriff von Russland, das beschäftigt sie schon viel länger als jetzt erst seit einer Woche.
Ja, und gleich ist es für viele dann doch unvorstellbar gewesen, dass er wirklich gegen Kiew ziehen oder so. Oder? Also, ich meine, wenn man so Karten vor sich hat, dann sind wir ja dann wirklich sehr oben im Norden. Und bis jetzt haben wir eigentlich immer über Gebiete geredet im Süden oder im Südosten. Das ist schon verrückt. Ich glaube, auch von den Beobachtern etwa niemand denkt. Was mir einfach aufgefallen ist, Ich glaube, ganz viele Leute sind konsterniert, haben Angst, sind irgendwo hilflos. Man wissen ja, es gibt noch Atombomben sogar. Alles ist eigentlich möglich. Und jetzt merkt man irgendwie, wie Menschen so unterschiedlich auf das reagieren. Ich weiß nicht, hast du die Arena gesehen? Okay. Ja, es ist eigentlich egal, ob man die Arena nimmt oder ob man den Deutschen Bundestag nimmt oder was auch immer. Du hast einfach sofort auf der einen Seite die sagen, I told you so. Wir hätten schon lange unsere Militärausgaben müssen hochfahren. Wir hätten schon lange müssen viel, viel schlagkräftiger sein. Und jetzt bekommen wir quasi die Rechnung präsentiert dafür, dass wir irgendwie alles so pazifistische Vollidioten sind gewesen und so. Und es ist jetzt sehr schnell, finde ich, passiert, dass man von einer Situation, wo man muss sagen, niemand von uns, kein einziger Beobachter, den ich je gehört habe, hätte das vorher gesagt, was jetzt passiert ist, zu einer Analyse kommt, die nachher sagt, und darum müssen wir jetzt unsere Militärausgaben auffahren und wir müssen ganz viel krassere, schlagkräftigere Armee haben als vorher.
Genau, also es ist ja noch weitergegangen, oder? Es sind ja sogar noch Äußerungen gefallen, genau. Wie das ist jetzt eben die Quittung, die wir bekommen, ja. Weil wir ein verweichlichter Westen sind, der sich um die Rechte von marginalisierten Gruppen oder für die Rechte von marginalisierten Gruppen gekämpft hat, sich mit so Fragen beschäftigt hat und darum ja. So jemand, der so verweichlicht ist, was ist das auch für ein Wort, oder? Wird natürlich von Putin zum Frühstück gefressen und wir tun jetzt nicht irgendwelche Zitate aus der Weltwoche zitieren, weil denen eine Plattform geben, das wäre wirklich schade, aber das ist, finde ich, wirklich grauenhaft, auch den Krieg wieder zu instrumentalisieren, um das eigene Unbehagen über gesellschaftliche Entwicklungen in den westlichen Ländern zum Ausdruck zu bringen, ja. Wo Gott sei Dank stattgefunden genau. Haben und hinter die wir auch nie mehr zurückgehen. Also weißt, mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, wie man hat sich auf dem Pausenplatz darauf geeinigt, hey, komm, genau. Wir schlagen uns ja. Wirklich in der Pause nicht mehr ab, oder? Und darum haben wir ja. Auch gesagt, wir haben jetzt alle keinen Baseballschläger mehr dabei und wir schauen auch, dass ja. Wirklich alle einen Znüni dabei haben und die keinen dabei haben, da teilen wir und so. Und jetzt kommt einer, oder? Und der sagt einfach plötzlich, mir ist das im Fall gleich, ich hole da wieder meinen Baseballschläger und ja. Knüpple auf euch ein, oder? Und das Blödste, was man dann machen könnte, ist, genau, nein, blöd, genau. Dann holen wir auch ja. Wieder den Baseballschläger. Ja. Dann haben wir doch den wieder führen. Ja. Nein, ich meine, das ja. Geht ja nicht. Oder? Wenn der den Baseballschläger führen ja. Holt, holen wir auch wieder, tun wir ihn halt wieder alle aufeinander reinklüppeln. Nein, es muss klar gemacht werden, dann hast du auf unserem Pausenplatz nichts zu suchen. Dann nachher hast du weder ein Anrecht auf ein Znüni, oder? Dann bist du einfach nicht Teil von unserer ja. Gemeinschaft, die miteinander Pause macht. Ja. Dann bist du einfach out. Und das ist das, was man jetzt mit aller Macht an Putin muss klar machen. Man muss ihm, wie soll ich sagen, ich meine, look, es sind für mich auch mit Aufrüstung und so, sind wie für mich zwei verschiedene Sachen. Einerseits, etwas vom Vordringlichsten ist, der Krieg in der Ukraine muss so schnell wie möglich mit so ja. Wenig Opfern wie möglich beendet werden, oder? Und dafür braucht es natürlich eine militärische Unterstützung von den Truppen, von den Menschen in der Ukraine. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir in der Schweiz, dass wir in Deutschland oder weiss nicht wo anfangen aufrüsten, um uns selber irgendwie gegen so einen wahnsinnigen Kriegsverbrecher zu wappnen. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Sondern wir müssen umso mehr zeigen, dass wir eine Wertegemeinschaft sind, dass wir den sogenannten Westen oder die sogenannten westlichen Länder genau. Sagen, das gilt bei uns und wer sich nicht an das haltet, ja. Wird mit krassen Sanktionen bestraft, sodass er in dem Sinn isoliert wird, dass das Überleben für ihn dann irgendwann schwierig wird, finanziell, politisch etc. Das müssen wir machen. Wir müssen wie klar machen, wir diktieren, wie es läuft, oder? Also, weißt du, was ich meine? Wir lassen uns doch jetzt nicht von dieser Kriegsrhetorik fassen und sagen dann, ja, stimmt, da komm, wir rüsten auch wieder auf, ja. Weil uiuiui, sonst sind wir gegen so einen Putin nicht gewappnet. Genau. Das spielen wir ja komplett gegen ja. Nach seinen Spielregeln. Das ist genau das, was also, er will. Also ich verstehe nicht, wie man so etwas denken kann. Ausser natürlich, dass es, Entschuldigung, es genutzt, dass natürlich, dass ganz viele Leute gibt, die unglaublich grosses ja. Interesse haben, dass man wieder aufrüstet. Und jetzt der Putin eine wunderbare Möglichkeit
also ich glaub, zu machen. Eben so ein Teil ist wirklich so das, dass man tatsächlich Länder hat, die vielleicht in der NATO jetzt wirklich systematisch über längere Zeit hinter dem sind zurückgeblieben, was sie versprochen haben, dass sie dort beitragen. Das hat ja auch, und nicht erst unter dem Trump, das muss man wirklich sagen, das schon unter dem Obama, hat das immer wieder für Irritationen gesorgt bei den USA. Aber das, was ich nicht begreife an dieser Logik, also nehmen wir jetzt an, wir als Schweiz sagen jetzt, hey, jetzt kaufen wir irgendwie die ganz krassen FH-irgendwas-Dinger und bestücken die mit super crazy Lenkbomben, die wir irgendwo kaufen, oder? Dann muss ich irgendwie trotzdem sagen, ja, aber weißt du, am Schluss hat er ja einfach auch noch Atombomben. Und zwar irgendwie genug, um den ganzen Planeten ein paar Mal zu zerstören. Also, wie genau willst du noch abschrecken? Also, weißt du, willst du dann irgendwie sagen, ja, okay, gut, du kannst den Planeten 18 Mal zerstören, aber wenn wir im Fall alle zusammenlegen, schaffen wir es 21 Mal. Es ist einfach, du kannst es einfach nur einmal kaputt machen und es gibt schon genug auf beiden Seiten, die das haben. Also, von dem her, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Dort, also, ja, und wenn du das nicht nimmst, dann gibt es eigentlich nur die wirtschaftlichen Sanktionen, die man kann machen kann. Und ich meine, das war jetzt krass gewesen. Also eine EU, die jetzt wirklich seit über einem Jahrzehnt in jedem Thema, also egal, ob wir Klimaziele nehmen, ob wir Bankenkrise nehmen, ob wir Flüchtlingskrise nehmen, aber wirklich in jedem Thema ist die EU komplett handlungsunfähig gewesen und wirklich einfach ein Verein, wo ich sagen, schade um die gute Idee, die wir mal hatten, aber es hat leider nicht geklappt, oder? Und jetzt siehst du plötzlich, boah, krass, innert wirklich Tagesfristen, oder? Stellen die eine Geschlossenheit dar. Und mit dem hat der Putin sicher nicht gerechnet, oder? Also, der Ausschluss aus SWIFT in dem
genau,
Tempo.
Genau,
das
ich meine,
und das trifft Italien gerechnet. Und Deutschland, die jetzt wirklich von russischem Gas nochmal ganz anders abhängig sind als wir. Das kann die natürlich ganz, ganz hart treffen. Und, also von dem her Respekt haben.
Und dass sogar die neutrale Schweiz, und ich mache jetzt gerade Gänsefüßli beim Neutral, die neutrale Schweiz da das komplett mitträgt, oder? Wo da immer so ein als kleines gallisches Land da gefunden hat. Ich bin da noch eine kleine weiße Flecke in jeder Karte, wo sonst alle europäischen Länder eingefärbt sind. Wir machen nicht mit, oder? Dass sie da sagen, doch, wir machen mit. Das ist übrigens einmal mehr entlarvend, wer gefunden hat,
wir sie hocken ganz mit. Auf der linken Seite
finde,
im
sowohl,
Parlament.
Was Corona
die Zitzel sind dort alle rot gewesen. Fast.
Ich finde es wirklich entlarvend, sowohl in der Pandemie wie jetzt auch im Ukraine-Krieg, tun sich doch die rechtskonservativen Kräfte einmal mehr ihr wahres Gesicht zeigen, wo ich doch sehr, 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 sehr bedenklich finde und wo ich hoffe, dass sie dann entsprechend auch ihre Kritik bei den künftigen Wahlen.
Ja, bin ich einverstanden, Sibylle, aber trotzdem einen Satz nur noch gesetzt. Ich kann es nachher trotzdem toll gefunden, dass auch die bürgerlichen Parteien bis in die rechten Flügel von der FDP und der Mitte-Partei rein. Trotzdem haben sie gesagt, nein, Leute, das ist jetzt nichts mehr, was wir mit Neutralität decken können. Also, wir haben schon eine mega Geschlossenheit gehabt.
Darum sage ich ja wirklich auch die rechtskonservativen Kräfte. Ja, genau. Also ich würde jetzt da, ich zähle jetzt da sicher nicht die mittelliberalen Parteien oder so, zähle ich da nicht dazu. Sondern ich rede da wirklich von rechtskonservativen Kräften, die sich einmal mehr entlarven und wo übrigens auch, wenn wir schauen, wie sie versuchen, den Diskurs zu bestimmen, das einfach mit einem unglaublich problematischen Narrativ versuchen zu machen. Also eben das immer wieder beim verweichlichsten Westen. Und was wir dann da für
während
Probleme haben,
wo doch gar keine sind. Während wir über Gender-Toilette reden, nimmt auch schnell ein Land ein, oder? auf seinem Röstli kommt ein Gritte.
Ja, das ist wirklich, also ich meine, das muss ich jetzt echt sagen, das ist an Dummheit kaum zu übertreffen. Das ist wirklich, also das kann man echt nur, so Zeug kann man nur sagen, wenn man ideologisch komplett verblendet ist.
Hey, vor allem, Sibylle, jetzt muss ich das gleich mal sagen. Ich weiss, dass das jetzt nicht korrekt ist und wir können es auch ausschneiden, wenn es gar nicht geht, aber was ich so krass finde, ist, dass jetzt gerade die Typen, weißt, die so völlig immer gegen Gender-Gaga und Gender-Wahn und Verweichlichung und da, also wo wirklich auch oft so Homophobie oder Transphobie oder so Sachen äußern, dass die im Putin die grosse Galionsfigur sind. Ich kenne im Fall irgendwie fast keinen Typ, der als schwuler Posterboy besser geeignet ist als der Putin auf seinem Rössli oder der Putin mit dem nackten Oberkörper dort in der Savanne oder so. Also ich finde jetzt wirklich, das ist so die klassische Bildsprache, wie ich mir das so in einem Trash-Kalender an einem Kiosk vorstelle, wo der Absatz mehr sucht.
Es ist halt einfach so eine ganz krude Männlichkeit, die da irgendwie zur Schau gestellt wird. Und ich würde jetzt die in keinerlei sexuellen Orientierung, also ich denke, die findet man in jeder so sexuellen Orientierung, ja, also wir müssen das zur Schau stellen, ja, von körperlicher Kraft, oder? Es geht ja so ein bisschen auch um das. Ich meine, das ist ja wirklich, außer man macht das einbettet in einen sportlichen Wettkampf, einfach nur peinlich, und zwar übrigens egal, welches Geschlecht das macht. Also ich finde das, und das wird sich ja fortführen in dem Narrativ von, wir müssen im Fall die geilere Armee haben als der Putin, dann ja, reden wir die gleiche Sprache wie er, und dann können wir ihm auch etwas entgegenhalten. Ich meine, das endet ja logischerweise, da muss man jetzt wirklich nicht einmal auf 3 zählen, einfach nur im Elend. Also und darum eben, ich meine, es ist natürlich schon so, sowohl rechtskonservative Kräfte, wie auch, wenn du jetzt das ganze Gender-Gaga, ja, für den Strich angesprochen hast, also die ganzen Kräfte, die sich mit sehnlichst das Patriarchat zurück wünschen, und beide sind ja fast deckungsgleich, oder? Die haben jetzt das Gefühl, sie haben im Handeln von Putin eine Chance, oder sehen da drin eine Chance, wieder ihre kruden Ideologien unter die Leute zu bringen. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein und ganz gut darauf schauen, dass ihnen das nicht gelingt. Sondern ganz im Gegenteil, dass wir eben jetzt da noch viel geeinter, eben, ich sage es nochmal, auch als Wertegemeinschaft zusammensteht und sagt, nein, es gibt gewisse unverhandelbare Werte, auf die wir uns berufen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass wir geflüchtete Menschen aufnehmen, dass wir uns auf Zeiten der Schwächeren stellen, letztendlich übrigens auch christliche Werte, und dass das auch in unserem konkreten politischen Handeln spürbar wird. Und wenn wir das machen, dann nehmen wir an Putin den Wind zu den Segeln aus. Weil diese Sprache, auf die hat er keine Waffe.
An Putin seine ganze Wettlauf darauf aus, dass er am Beispiel von der Ukraine kann zeigen, schaut, ich marschiere ein und keiner von den Freunden aus dem Westen hilft, sucht euch besser Hilfe Richtung Osten, oder? Und ich glaube, in seinem Weltbild ist das Ding. Und das, was jetzt klappt, hat ja nicht geklappt, wenn man irgendwie kann sagen, die super hochgerüsteten EU-Armeen sind jetzt irgendwie dort hergezogen und haben irgendwie gezeigt, dass sie auch tolle, grosse Raketen haben. Sondern das ist tatsächlich einfach gelaufen, wie die sich sofort koordiniert und abgestimmt haben. Und was man nachher hat gesehen, ist so, der Putin hat zwar eine riesen Armee, das stimmt, aber er hat eine sehr, sehr verwundbare, wahnsinnig kleine und schwache Wirtschaft. Und genau dort haben sie ihn jetzt getroffen, oder? Und ich denke, das Schlimmste, was wir jetzt machen könnten, ist sagen, komm, wir wechseln doch einfach das ganze Game auf seine Spielregeln. Und das wäre natürlich dann ein Spielfeld von der Armee, oder?
Genau.
Und ich glaube das aber, Punkt. Dass das...
Genau.
Ja,
genau.
Ich glaube,
das darf nicht passieren.
Das davon lebt, dass man am Schluss trotzdem noch Bündnis hat, wo man kann sagen, es ist trotzdem so stark, dass er es nicht einfach allein auf dem Spielfeld entscheiden könnte. Also ich meine jetzt mit dem nicht, wir brauchen wegen dem jetzt die krassesten Kampfjets oder irgendwie so etwas. Und ich meine nur mit dem, vielleicht könnte man nach dem ganzen USA-Bashing einfach dann auch mal 2 Sekunden wieder irgendwie dankbar sein, dass es das Bündnis gibt und dass man dort eine Partnerin hat, die es unmöglich macht, dass der Putin auf die militärische Lösung gegenüber NATO-Staaten kann setzen kann, oder?
Ja, genau. Aber nochmal, ich glaube, wir tun sehr gut daran, ganz genau zu beobachten, wie der Diskurs jetzt geführt wird, ganz genau die Narrative anzuschauen, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, Geschichte wird nicht in militärischen Auseinandersetzungen entschieden, sondern letztendlich im Narrativ oder überherrscht, oder? Weil das definiert nachher all das, was auch militärisch umgesetzt wird. Und darum tun wir sehr gut daran, jetzt da ganz genau anzuhören und uns auch entsprechend einzubringen. Ich glaube, da sind wir auch alle in dem ganz kleinen Wirkungskreis, den wir haben, gefordert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel ein offenes Ohr haben, jetzt, wenn wir noch den Bogen zurückschlagen, wieder zu den Kirchen auch, für all die Ängste, die jetzt rum sind. Also, weißt, wir haben tatsächlich, wir haben Leute angerufen und gefragt, ob sie jetzt die,
ja,
was sind Jodtabletten, ja, oder? Müssen besorgen. Und ohne jetzt irgendwie Expertin zu sein oder grosse Ahnung haben von Nuklearwaffen, aber das, was ich so jetzt auch in letzter Zeit darüber gelesen habe, das ist wirklich relativ unwahrscheinlich. Oder jetzt da in der Schweiz auch, dass der Putin auf den berühmten roten Knopf, wie das einmal dargestellt wird, drückt, das ist sehr unwahrscheinlich, weil das ist so eine erstens mal eine Befehlskette, die da dran hängt, plus, es ist ja glaube ich auch klar, oder? Der zuerst drückt, stirbt als Zweite. Also das ist so ein Nuklearschlag, würde auch für Russland die totale Vernichtung bedeuten, weil es ja glaube da ganz klare Protokoll gibt, wie das nachher wird laufen. Also selbst wenn irgendwelche Länder wie die UK zerstört wird werden, gibt es noch eine Möglichkeit, wie die mit ihren atomaren Waffen würden zurückschlagen. Also das ist ja verrückt. Ich glaube, viel wahrscheinlicher ist, und das wäre natürlich sicher ganz, ganz tragisch, dass er in der Luft kleinere nukleare Waffen würde einsetzen, die aber niemals so eine Zerstörungsgewalt haben, wie eben nochmal die berühmte Bombe, die würde zündet werden mit dem roten Knopf. Ich glaube, das Szenario, da darf man wirklich den Leuten auch eine gewisse Angst nehmen. Und das finde ich auch wichtig, dass man versucht, dort, wo man kann, natürlich zuhören, die Angst ernst nehmen, aber dann auch Angst nehmen und an gut informierte Quellen verweisen, weil Angst ist einfach immer ein schlechter Ratgeber und kann unter Umständen so ein Aufrüstungsnarrativ eben stützen.
Und eben, wenn man es aber genau anschaut, zeigt es auch, wie absurd es ist, oder? Weil, also wir haben dort Waffen, die keine von beiden Seiten mehr einsetzen kann. Es ist einfach völlig klar, dass du nicht mehr gewinnen kannst mit diesen Waffen, oder?
Ja.
Und was ich jetzt immer wieder höre in meinem Umfeld, sind Leute, die sich wirklich grosse Sorgen machen und sagen, eben, weißt, wenn der Putin merkt, dass er sich wirklich endgültig verzockt hat, wer weiss, zu was er fähig ist. Und da denke ich einfach, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil wir sind eine Kultur, die stark geprägt ist von dieser Hitler-Figur. Das muss man, glaube ich, wirklich einfach auch mal mitbedenken. Und die Hitler-Figur ist jemand, der tatsächlich mindestens ab einer bestimmten Phase Zeug vom Wahnsinn hat angenommen. Ich meine jetzt nicht nur, dass er böse ist gewesen, oder dass er schreckliche Sachen befohlen hat, sondern wirklich, dass es irrational wahnsinnig geworden ist. Und das, glaube ich, ist etwas, was nicht immer so muss sein. Und man darf auch nicht davon ausgehen, dass einfach jeder, der ein Kästchen hat, das man ihm muss reichen muss, das nachher dann auch macht. Also ich habe dort trotzdem noch das Vertrauen drin, dass wir es zwar mit jemandem zu tun haben, der jetzt riesen Mist gebaut hat, der wirklich in einer KGB-Ideologie gross geworden ist und alles. Und ich finde das auch bedrohlich. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen lösen von dem Bild vom psychopathischen Wahnsinnigen, der irgendwie wie so ein Horrorclown vor dem roten Knopf hockt und denkt, ich könnte mal drücken.
Und gleich glaube ich, also das glaube ich auch, und gleich glaube ich, es wäre das Beste, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch tönen, wenn man würde eine Lösung finden, wo der Putin in seiner kruden Weltsicht kann, ich hoffe, das wird richtig verstanden, sein Gesicht wahren. Ich glaube, das wäre das Beste, wenn man da irgendwie eventuell tatsächlich auf einem diplomatischen Weg könnte so eine Lösung finden. Ich glaube, dann wäre unter Umständen auch ein Rückzug am ehesten denkbar. Also leider ist er einfach der Inbegriff, und jetzt soll ich vielleicht ein Reizwort sagen, oder, von toxischer Männlichkeit, und wir wissen alle, das Schlimmste für so eine Art von gelebter Männlichkeit ist der Gesichtsverlust. Und der kann tatsächlich dann zu ganz unkalkulierbaren, irrationalen, gut, das ist natürlich jetzt alles schon, Aktionen führen, und wenn man irgendwie in ihm könnte einen gewissen Gesichts also dass ein Gesicht wahren kann, könnte für ihn möglich machen. Ich glaube, das wäre zumindest jetzt einfach für die schnelle Beendigung von dem Konflikt das Beste. Und da habe ich mich immer gefragt, ob die Schweiz nicht auch hätte können mit ihrer viel zitierten Neutralität eine Rolle spielen, wobei ich mich übrigens an dem Begriff Neutralität schon lange sehr, sehr störe, weil ich finde, er wird auch völlig falsch verstanden. Also für mich heisst Neutralität, weißt du, in erster Linie mal das, was wir immer wieder auch in der Kirche viel zitieren, oder im Pfarramt so ein bisschen die Altparteilichkeit, also dass du allen mal zuhörst, aber es bedeutet nicht, dass du nicht Stellung beziehst. Also wenn du dann alle angehört hast, dann fällst du dann aber auch entsprechende Entscheidungen. Aber vielleicht wäre das da möglich gewesen, oder weißt du, was ich ab und zu auch schon überlegt habe?
Ah.
Eben nicht Angela
Merkel. Ja, das ist im Fall lustig, dass du das sagst. Ich hätte so gerne, dass Angela Merkel noch 2 Jahre länger hat gemacht. Es würde mich im Fall so mega beruhigen, das gibt es gar nicht. Das stimmt, da bin ich bei dir.
Ja,
im anderen, sie ja. glaube ich trotzdem, weißt, ich glaube, ich weiss, was du ansprichst, wenn du toxische Männlichkeit sagst. Es hat viel damit zu tun, wie er über seine Gegner redet, wie er sie verhöhnt, wie er sie verweiblicht auch und seine eigene Größe. Ich muss sagen, das stimmt. Aber trotzdem neige ich dazu, denen nicht zu glauben, die sagen, dass der Putin irrational ist oder weißt, wo so probieren, in diesem narzisstischen Paradigma zu verstehen, wie man das mit Trump immer hat gemacht. Also ich halte ihn für jemanden, der extremes Machtkalkül hat. Und ich glaube, es ist nicht aufgegangen, weil er länger braucht und weniger schlagkräftig ist, als er gemeint und weil Sanktionen härter sind, als sie haben, können annehmen. Und niemand hat die vorausgesagt, genau, dass der Westen zu so einer Reaktion fähig ist. Das glaube ich, kann man ihm jetzt ehrlich gesagt auch nachher im Nachhinein fast nicht vorwerfen. Also jetzt tönt jetzt schon fast zynisch. Aber ich glaube, die grösste Chance, um das ganze Ding zu beenden, ist das, dass er aus eigenen Reihen abgesetzt wird. Also, und das könnte passieren, einerseits durchs Militär, dann wäre es ein Putsch. Das ist nicht unmöglich, weil das Militär ist nicht das gleiche wie der Geheimdienst oder, in Russland. Und das andere könnte passieren über die Oligarchen. Aber da muss man auch sehen, die sind natürlich nicht erst mit dem Jelzin, sondern vor allem dann schon auch unter ihm richtig gross geworden. Und dort weiss man nicht, wie fest Loyalität hat, oder?
Ja, ich glaube, das sind sehr, wie soll ich sagen, wahrscheinliche Szenarien. Entweder ein Putsch, wobei ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat seine Militärleute sind so eng an ihn gebunden und sind ihm so loyal ergeben. Das sehe ich eher nicht. Ich glaube es eher auch mit den Oligarchen, dass die jetzt vor allem auch, wenn es für die finanziell sollte, schwierig werden und ich hoffe, dass da die Schweiz ihre entsprechende Rolle wird spielen, dass die plötzlich sagen, das geht nicht. Weil ich glaube, er ist schon auch Präsident in des Oligarchens Gnaden. Wie sagt man denn? Also, dass die irgendwie würden ihn abstellen. Das hoffe ich auch. Und das wäre natürlich die beste Lösung, oder? Wenn die würden sagen, so nicht, der muss weg. Und er den Rückhalt nicht mehr hat. Und dann denke ich auch, dann ist es für ihn nicht mehr möglich. Und dann wäre es tatsächlich so, dass am Schluss wir müssen ja alle hoffen, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dann wäre es nämlich tatsächlich so, dass ein Stück weit das geeinte Europa, die geeinte westliche, oder eben der sogenannte Westen, das irgendwo möglich macht.
Sie kommen hören auf mit dem hoffnungsvollsten möglichen Szenario. Also wenn du jetzt selber die gute Fee bist und du kannst zaubern, was machst du, was passiert in den nächsten 2 Wochen?
Puh, jetzt... Das ist schon unglaublich schwierig. Der Putin erinnert sich daran, dass ihm seine Mami doch mehr gern gehabt hat, als er vielleicht in der letzten Zeit sich daran erinnert hat und denkt, eigentlich komm, ist das doch nicht so ganz so gut, was ich mache und ich höre doch auf mit dem und lass mich irgendwie von den Menschen, die mich hoffentlich irgendwie doch auch noch gern haben, in die Arme nehmen. Nein, eigentlich das, oder? Dass er irgendwie zur Aufgabe gezwungen wird in einer Art und Weise, was aber nicht eskaliert. Also eben, wo es dann nicht irgendwie das, was doch auch immer wieder angedenkt wird, dann so ein erweiterter Suizid ist oder so, sondern eine Aufgabe von Putin, dass er muss aufgeben. Dass er muss aufgeben, ohne dass es da dabei beim Aufgeben zum Knall kommt.
Ich würde mir wünschen,
und du?
Dass ihn seine Kumpels absetzen, dass man irgendwie sagt, hey, er hat eine schlimme Krankheit, er hat alles ganz toll gemacht bis jetzt, aber jetzt übernimmt jemand anders. Und die andere Person, die übernimmt, macht einen schnellen Rückzug. Ukraine haltet sein EU-Beitrittsgesuch aufrecht. Die Schweiz stellt eins, weil sie merken, dass Neutralität ohne Europa eigentlich eine ziemlich erbärmliche Bankengeschichte ist. Und Weltweit führt es dazu, dass man sagt, hey, jetzt haben wir irgendwie schon wieder Krieg gehabt und die Atomwaffen nicht können brauchen, wenn wir irgendwie schauen, dass wir die zusammen gut können entsorgen, bevor irgendeiner doch mal dummerweise ausrutscht und den Rotknopf drückt.
Okay. Hey Stefan, wir haben angefangen mit dem, was wir in den Gottesdienst für irgendwie eine Kraft gespürt haben, eine Hoffnung bekommen haben. Erlaubst du, dass ich abschliesse für einmal mit einem Glaubensbekenntnis?
Unbedingt.
Wir sagen nachher, von wem das ist. Ist gut?
Ja,
das
ist gut.
Die meisten werden es kennen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dietrich Bonhoeffer.
Ja, genau. Dietrich Bonhoeffer. Und das Grossartigste an diesem Bekenntnis finde ich der Konjunktiv bei «müsste». Dass es eigentlich müsste uns die Angst nehmen. Und hoffen wir einfach, dass es so kommt. Merci, Sibyl, das ist ein wunderbarer Schluss. Wir danken euch, dass ihr bei uns geblieben seid. So lange. Wir haben mal wieder eine richtig lange Folge, Sibyl. Über 40 Minuten sind wir dran.
Über 40 Minuten, genau.
Ja. Wir hören uns wieder, wahrscheinlich in 2 Wochen, gell? Wir machen zwar das Digitalfasten vom RefLab mit, aber das heisst noch lange nicht, dass es kein Konvers gibt, oder?
So ist es. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns verbunden bleibt und wünschen euch ja, alles Liebe und die Hoffnung letztendlich nicht verlieren.
Genau. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.